Wir lesen das Matthäusevangelium Kapitel für Kapitel und wir werden uns heute Gedanken machen über das dritte Kapitel. Das dritte Kapitel ist dem Täufer Johannes gewidmet. Johannes der Täufer berichtet ausführlich über die Predigt, die Taufe des Johannes und es berichtet auch über die Taufe Jesu durch Johannes. In diesem ganzen Kapitel gibt es sehr viele Beziehungen zum Alten Testament. Helga hat ja schon vor zwei Wochen, darüber gesprochen, dass im Matthäusevangelium also die Verknüpfung zum Alten Testament besonders deutlich sichtbar wird. Also an vielen Stellen hier kommen Verweise auf das Alte Testament. Im Alten Testament beispielsweise wird im Buch der Könige von einem Propheten geschrieben, Prophet Elia, und das heißt dort, er war gekleidet in ein zotteliges Fell und trug einen ledernen Gürtel. Und das wird wieder aufgenommen hier im dritten Kapitel des Matthäusevangeliums. Da heißt es also, Johannes, der Täufer, hatte eine Kleidung von Kamelhaaren, auch ein bisschen zottelig natürlich, und einen ledernen Gürtel. Also die Beziehung ist sehr deutlich. Im Propheten Malachi im Alten Testament wird gesagt, es wird kommen ein Prophet wie Elia. Und er wird das Herz der Väter den Söhnen zuwenden und das Herz der Söhne zu den Vätern. Prophezeiung also eines kommenden Propheten Elia. Und dann gibt es im Propheten Jesaja im Alten Testament im 40. Kapitel eine ganz deutliche Prophezeiung, die hier wieder aufgenommen wird im 3. Kapitel des Matthäusevangeliums. Eine Stimme ruft in der Wüste, bahnt den Weg des Herrn, macht in der Steppe eine gerade Straße dem Herrn. Und es wird wirklich wieder aufgenommen, steht auch hier genauso drin. Also bahnt einen Weg, ebnet die Straße. Man muss sich da vorstellen, die Straßen damals waren nicht so gebahnt und so in Ordnung wie heute. Einige Straßen bei uns jedenfalls sind ja sehr in Ordnung. Ja. Also gut, es gab keine Straßen, die also wirklich ohne weiteres begehbar und befahrbar waren. Aber wenn der König eine Reise machte, dann musste die sogenannte Königstraße in Ordnung gebracht werden, gebahnt werden. Also, Johannes wird hier als Wegbereiter vorgestellt, als Prophet, der den Weg des kommenden Gottgesalbten zu bahnen hat. Und Johannes steht nun ganz und gar in der Reihe der alttestamentlichen Propheten. Er ist tief verwurzelt, so könnte man sagen, im jüdischen Glauben, es steht auf dem Boden des messianischen, des mosaischen Glaubens. Aber Johannes weist genauso über dieses Alte Testament hinaus. Er steht auf dem Boden des Alten Testamentes, aber er hat einen Blick auf das Neue, eine ganz neue Gottesbeziehung. Insofern kann man sagen, in der Person dieses Johannes verbinden sich Altes und Neues Testament wie in einem Scharnier. Er ist die Überleitung der alttestamentlichen Prophezeiung, des alttestamentlichen Glaubens zum Glauben, der durch Jesus begründet worden ist. Johannes tauft. Und es heißt also hier, im 5. Vers hier, es ging zu ihm hinaus Jerusalem und ganz Judäa und die ganze Umgebung des Jordan und sie wurden von ihm im Jordanfluss getauft, indem sie ihre Sünden bekannten. Sie wurden getauft. Also ganz Jerusalem, die ganze Landschaft, die Leute, die da gewohnt haben. Auch die geistliche Elite der damaligen Zeit ist wohl daraus gekommen zum Jordan, die Sadduzäer und Pharisäer, so heißt es. Und man kann sich fragen, wurden sie getauft? Vermutlich nicht. Später gab es ein Streitgespräch und berichtet, Jesus spricht mit den Sadduzäern, Pharisäern und dann fragt Jesus sie, war die Taufe des Johannes von Gott oder war sie von Menschen? Und Jesus bekommt keine Antwort. Dass sie von Gott war, das konnten offenbar die Leute, die Sadduzäer, die Pharisäer nicht glauben. Und dass sie von Menschen war, das wollten sie nicht sagen, denn da hätten sie sich den Zorn der Leute zugezogen. Also es gab keine Antwort und man kann daraus schließen, die geistliche Elite hat sich nicht taufen lassen. Aber die Leute, die daraus kamen, sie ließen sich taufen und sie bekannten ihre Sünden. Und das ist etwas ganz Außergewöhnliches gewesen. Denn im Judentum gab es keine Taufen, außer bei den sogenannten Proselyten, das heißt also den Heiden, die sich entschlossen haben, zum jüdischen Glauben überzutreten. Dafür gab es Taufen, Ganztaufen, ja. Aber ein Jude hat sich nicht taufen lassen müssen. Es gab Waschungen, also bei einer Verunreinigung, Waschungen, die im Tempel dann vorgenommen wurden. Aber getauft wurden nur die Heiden, wenn sie eben zum jüdischen Glauben übertraten. Und mit dieser Taufe war eben verbunden eine völlige Änderung der Lebenseinstellung, eine völlige Änderung auch der Identität. Also ein gebürtiger Grieche, der sich taufen ließ, damals im Judentum, der hat gebrochen mit seinem Griechentum. Er hat gebrochen mit seiner Religiosität, mit seinem Glauben. Vorher hat er möglicherweise an Zeus geglaubt oder an irgendwelche anderen Götter, die den griechischen Götterhimmel bevölkert haben. Durch die Taufe hat er abgeschworen diesem Glauben und hat sich bekannt zum Gott Israels. Durch die Taufe hat er auch die Lebensgewohnheiten, auch die Riten, die religiösen Gesetze des Judentums übernommen. Er wurde beschnitten beispielsweise. Also er hat sich voll und ganz hineinversetzen lassen in eine völlig neue Lebenssituation. So, und jetzt tauft Johannes Juden am Jordan. Und damit sagt er, ihr seid genauso wie die Heiden. Ihr habt genauso eine Umkehr, eine Buße notwendig wie die Heiden. Bei euch braucht man, ihr braucht genauso eine völlige Erneuerung eures Lebens, eurer Lebenseinstellung wie die Juden, wie die Heiden, die getauft werden, die Griechen, die Ägypter, die Römer und so weiter. Ihr könnt euch nicht berufen darauf, dass ihr Abrahams Kinder seid. Also, eure ganze abrahamitische Frömmigkeit zählt nicht. Sie ist nichts wert vor Gott. Was zählt, was einzig zählt, ist die Umkehr von einem sündhaften Leben und die völlige Erneuerung der Lebenseinstellung und die Frucht, die daraus wächst. Und deshalb ruft Johannes auf zur Umkehr, zur Buße. Und dabei gebraucht er sehr drastische Worte. Meint ja nicht, dass er sagen können, so lesen wir, wir haben Abraham zum Vater. Gott kann aus Steinen Kinder erwecken. Schon ist die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Jeder Baum, der gute Frucht bringt, wird umgehauen. Der nicht gute Frucht bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Das ist keine höfliche Sprache, das ist eine sehr radikale Sprache. Liebe Leute, bildet euch ja nichts darauf ein, dass ihr zu dem Volk, dem auserwählten Volk gehört, zu Abrahams Kindern. Nein, Gott kann aus den Steinen Kinder erwecken. Die Axt ist dem Baum schon an die Wurzel gelegt, der keine gute Frucht bringt. Und besonders scharf geht Johannes mit den Pharisäern, mit den Sadduzäern um. Er nennt sie Schlangenbrut. Und etwas Schrecklicheres konnte man damals wohl nicht sagen. Schlange war der Inbegriff des Bösen, der Bösartigkeit. Das war das Tier, das vom Teufel gebraucht wurde. Schlangenbrut, also das ist so der Abschaum sozusagen. Schlangenbrut, wer hat euch gesagt, dass ihr dem zukünftigen Zorn Gottes entrinnen werdet? Also, Johannes reißt allen, die da rauskamen, zu ihm an den Jordan, die fromme Maske vom Gesicht. Er sagt ihnen, eure Frömmigkeit ist wertlos, denn ihr bringt keine Frucht. In eurem Geschäftsleben betrügt ihr, eure Knechte und Mägde behandelt ihr, als seien sie nichts wert, den Fremden behandelt ihr skrupellos, die Armen beutet ihr aus und seid unbarmherzig zu ihnen. Und wenn ihr ein staatliches Amt innehabt, dann missbraucht ihr das. Das sind keine Früchte, die Gott will. Gott will Früchte aus ihrem Glauben. Und diese Früchte vermisst er. Und deswegen ist die Axt an den Baum gelegt, weil eure Bäume, eure Glaubensbäume keine Früchte bringen. Früchte des praktischen Lebens, Früchte eines erneuerten Lebens. Also Johannes zerstört die religiöse Selbstgewissheit und er zerstört eine Frömmigkeit, die keine Auswirkung hat auf das praktische Leben, die keine Frucht bringt. Tut Buße, damit euer Leben Frucht bringt. Das ist sozusagen der Inhalt seiner Predigt in einem Satz. Tut Buße, damit euer Leben Frucht bringt, damit euer Glauben wirksam wird im Alltag, im praktischen Leben. Die Frage ist, ist die Bußpredigt von Johannes aktuell? Sagt sie uns auch heute etwas? Sagt uns die radikale Bußpredigt etwas, dieses Johannes? Darüber können wir nachdenken und ich will ein paar Anregungen dazu geben. Wir bekennen uns als Christen. Und der Glaube bedeutet uns etwas, sonst wäre keiner von uns heute Abend hier. Aber könnte es nicht sein, dass wir uns sehr bequem eingerichtet haben in einer Formennische, in der wir uns ganz wohlfühlen? So können wir uns vielleicht verstehen wie Abrahams Kinder, die Juden damals, die sich berufen auf die abrahamitische Tradition und die sich ganz wohl gefühlt haben dabei. Aber im Innersten Gott misstraut haben, ihn ferngehalten haben, in Distanz zu ihm gelebt haben. Könnte es nicht sein, dass auch wir uns sehr wohl fühlen in einer frommen Nische, in einer frommen Tradition, in einer frommen Gemeinschaft, dass wir aber im Innersten Gott misstrauen und in Distanz zu ihm leben und taub sind für seine Aufforderungen? Wir glauben an Gott, den liebenden Vater, und das betonen wir immer wieder. Aber könnte es nicht sein, dass wir aus unseren Gedanken völlig ausschließen, dass Gott auch zornig sein kann, dass seine Liebe hart sein kann und dass sie nicht immer weich ist zum Einlullen? Kann es sein, dass wir uns wohlfühlen in einer frommen Nische, in der wir ständig einander sagen, Gott ist lieb, was auch richtig ist? Aber dabei vergessen, dass er uns auch sehr kräftig herausfordern kann. Etwas zu tun, was vielleicht sehr unbequem ist. Er kann uns herausfordern im Glauben, er kann uns herausfordern im Denken und er kann uns auch herausfordern in unserem Handeln. Zur Korrektur unseres Glaubens, Läuterung unseres Glaubens, Korrektur unseres Denkens und unseres Handelns. Und das kann eine sehr unbequeme Herausforderung sein. Also ich will versuchen, ein bisschen das aufzunehmen, was Johannes hier sagt, diese radikale Predigt. So radikal bin ich natürlich nicht. Ich bin kein Bußprediger, das ist also nicht unsere Situation. Aber wir können trotzdem versuchen, herauszuhören, wo heute Herausforderungen liegen können, die von Gott ausgehen. Erstens eine Herausforderung zur Korrektur unseres Gottesbildes. Wie sieht unser Bild von Gott aus? Möglicherweise ist es das Bild eines gütigen Herrschers, der niemals etwas Böses zulässt. An diesen Gott wollen wir glauben und dieses Bild haben wir von Gott. Aber dann sehen wir, dass die Welt voll ist von Bosheit, voll ist von Gewalt, von Elend, von Hunger und Tod. Und das passt dann nicht zu unserem Gottesbild. Das dürfte Gott eigentlich niemals zulassen. Der Gott, an den wir glauben, den wir uns häufig zurechtgemacht haben in unseren Vorstellungen, dürfte eigentlich nie zugelassen haben, dass ein Adolf Hitler auf die Welt kam. Dass er die Massen begeistert hat, damals in München und in Berlin. Dass er die Welt in eine Katastrophe gestürzt hat. Gott, der liebende Herrscher, an den wir gerne glauben wollen, dürfte niemals zugelassen haben, dass ein Josef Stalin geboren wurde oder ein Mao Zedong, der durch seine Machtgier den Hungertod von 30 Millionen Menschen verursacht hat. Gott, der gütige, liebende Herrscher, dürfte eigentlich niemals zulassen, dass es Krebszellen gibt oder ein Zika-Virus sich ausbreitet und ungeborene Kinder schädigt. Gott müsste eigentlich den Menschen so schaffen, dass es niemals Arthrose gibt, niemals ein Herzinfarkt, niemals einen Bandscheibenvorfall. Das müsste eigentlich Gott alles tun. Aber das alles hat er nicht verhindert und das alles hat er zugelassen. Und das machen wir ihm dann zum Vorwurf. Gott, du bist eigentlich nicht so, wie du sein solltest. Wir wollten dich ganz anders haben. Unser Bild von Gott ist ein ganz anderes. Das alles, was es Böses, was es Elend an dieser Welt gibt, das alles dürftest du nicht zulassen. Paulus kannte wohl ähnliche Gedanken und er hat dazu etwas geschrieben im Römerbrief. Er schreibt, es ist so, wie wenn der Ton zum Töpfer sagt, warum hast du mich eigentlich so gemacht? Der Ton sagt zum Töpfer, warum machst du mich so und nicht anders? Genauso ist es, wenn wir uns selbst zum Richter aufschwingen und wenn wir Gott verurteilen, weil er nicht so ist, wie unsere humanistische Frömmigkeit es sich vorstellt. Gott ist nicht so, wie wir das gerne wollen. Er entspricht nicht unserem Bild, dem Bild des gütigen Herrschers, der alles Böse verhindert. Nein, das tut er nicht. Ich sprach von Herausforderungen, Herausforderungen zur Korrektur unseres Gottesbildes. Und vielleicht ist das eine der Herausforderungen, die auch uns gilt. Eine Herausforderung, umzudenken und unser Bild von Gott korrigieren zu lassen. Wir sind herausgefordert, an den souveränen Gott zu glauben und nicht an den Gott unserer Ideale. Wir sind herausgefordert, an Gott zu glauben, der seine eigenen Pläne, seine eigenen Ziele hat. Und seine Wege sind nicht unsere Wege und seine Gedanken sind eben nicht unsere Gedanken. Er hat einen Plan zur Erlösung und diese Erlösung ist noch nicht vollendet in dieser Welt. Wir stecken doch mittendrin in diesem Prozess der Erlösung und Gott will uns einbeziehen, dieses Erlösungswerk. Wir sind herausgefordert, das zu bejahen. Wir sind herausgefordert, Ehrfurcht zu haben vor Gott und seine Wege zu bejahen, auch wenn sie ganz anders sind als unsere Wege. Das sind ein paar Überlegungen zu einer ersten Herausforderung, der Herausforderung, unser Gottesbild korrigieren zu lassen durch das Wort Gottes. Aufzuhören, uns selber auf den Thron zu setzen und zu meinen, wir könnten über Gott ein Urteil sprechen. Eine zweite Herausforderung. Es kann sein, dass Gottes Wort uns herausfordert zur Korrektur nicht nur unseres Denkens, unserer Glaubensvorstellungen, Gottesvorstellungen, sondern herausfordert zur Korrektur unseres Umgangs mit anderen Menschen. Zu anderen Menschen. Da ist mein Nachbar, ein ziemlich widerlicher Kerl möglicherweise. Er ärgert mich, er schikaniert mich. Er stellt sein Auto immer dorthin, wo ich eigentlich aus der Garage fahren will. Also das ist nicht mein Problem, aber solche Probleme gibt es ja. Also ein ziemlich widerlicher Mensch und es gäbe einen guten Grund, ihm eins auszuwischen. Aber das ist nicht die Art des Umgangs mit anderen Menschen, die Gott will. Er will nichts weniger, als dass wir Böses mit Gutem vergelten. Böses mit Gutem vergelten. Was kann das bedeuten? Es kann beispielsweise bedeuten, also jetzt sage ich etwas sehr Kühnes, weil ich selber das natürlich auch nicht mache. Es könnte bedeuten, dass ich das Unkraut zwischen den Pflastersteinen vor seinem Haus rausreiße, weil er das ja nicht machen kann, er ist ja krank, er hat ein kaputtes Knie, sowas gibt es ja. Ja, es könnte also bedeuten, dass ich ihm einen Gefallen tue. Es kann sein, dass ich Böses mit Gutem vergelte. Möglicherweise bin ich herausgefordert dazu, so etwas zu tun, herausgefordert zu einem ganz anderen Umgang mit meinen Mitmenschen, einem Umgang, der unbequem ist, das kostet einige Überwindung, aber es kann sein, dass Gott genau das von mir will. Nicht nur der Nachbar kann gemeint sein, Familienmitglieder können gemeint sein, die mir auf die Nerven fallen, bestimmte Gemeindeglieder, die ich auch nicht so sympathisch finde, oder auch Leute in meiner Stadt, denen ich auf der Straße begegne. Es kann sein, dass wir herausgefordert werden durch Gottes Wort zu einer Korrektur unseres Umgangs mit anderen Menschen. Herausgefordert zu mehr Geduld, zu mehr Rücksichtnahme, auch zu mehr Bescheidenheit und zu weniger Rechthaberei. Das kann eine andere Herausforderung, eine andere Korrektur sein. Und ich will da einen dritten Punkt nennen, eine ganz andere Herausforderung, die uns möglicherweise ratlos macht, weil wir meinen, wir seien völlig überfordert damit. Ich meine Folgendes. Wir in Deutschland gehören zu der reichen Minderheit der Weltbevölkerung. Wir genießen Wohlstand, einen relativen Wohlstand. Auch derjenige unter uns, der arm ist, nach statistischen Kriterien, ist reich im Vergleich zu einem Tagelöhner in Kalkutta, zu einem Latrinenputzer in Bombay oder einem Minenarbeiter in Kolumbien. Wir sind reich. Und wir genießen diesen Reichtum, weil jeder von uns mehr von natürlichen Ressourcen verbraucht als der Tagelöhner in Kalkutta oder der Latrinenputzer in Bombay oder irgendeiner in Afrika. Wir sind reich. Es gibt ein schönes Bild, mit dem man versucht hat, das ein bisschen zu verdeutlichen, etwas, was die Verteilung der Weltressourcen anbelangt. Stellen wir uns vor, die Weltbevölkerung gleicht einem Dorf mit 100 Einwohnern. 10 Einwohner verfügen über 85% der Güter in diesem Dorf und 90 dieser Einwohner über den Rest, über 15%. Deshalb ist die Verteilung. So leben wir. Wir gehören zu den Reichen, auch wenn wir keine Millionäre sind. Wir verbrauchen einen großen Teil der Güter dieser Welt, der natürlichen Güter. Und ich will jetzt nicht über viele Ressourcen sprechen, also ich will nur über ein Gut sprechen, nämlich ein menschenfreundliches Klima. Und wir sind dabei, durch unseren Konsum, durch unseren Lebensstil, durch unseren Wirtschaftsstil, dieses Gut, ein menschenfreundliches Klima, Schritt für Schritt zu zerstören. Und damit vernichten wir auch die Lebensmöglichkeiten vieler Armer in dieser Welt, nämlich der armen Mehrheit der Weltbevölkerung. Und deswegen sind wir zu einer Korrektur herausgefordert. Die Frage ist, ist es nur eine politische Herausforderung, eine politische Korrektur? Ich meine, nein. Diese Herausforderung ist auch Gott gewollt, und da komme ich wieder auf Johannes, den Täufer, zu sprechen. Jetzt aber im Lukas-Evangelium, das ist die Parallelstelle zu dem, was wir im dritten Kapitel des Matthäus-Evangeliums lesen, da wird auch berichtet, also von der Bußpredigt des Johannes und von der Taufe, und da kommt dann etwas, was im Matthäus-Evangelium nicht steht. Die Volksmenge fragte ihn und sie sprachen, was sollen wir denn tun? Und er antwortete und sprach zu ihnen, wer zwei Unterkleider hat, teile dem mit, der keins hat, und wer Speise hat, tue ebenso. Teilt den Reichtum, den ihr habt. Teilt die Güter, die es gibt in dieser Welt. Tut nicht so, als seien sie nur für euch da, ihr kleine Minderheit der Weltbevölkerung, ihr kleine Minderheit in diesem globalen Dorf, die ihr einen großen Teil der knappen Güter verbraucht. Teilt. Das ist also auch eine Aufforderung Jesu. Er fordert auf zum Teilen. Und dieses Teilen ist ebenfalls eine Frucht der Buße, eine Frucht, die der Buße würdig ist. Wobei das Teilen natürlich sehr komplizierte Formen annehmen kann, das will ich jetzt nicht ausführlich erläutern, da können wir ganze Vorlesungen drüber halten, das ist ja nicht der Ort hier. Es geht darum, dass man kluge Instrumente entwickelt, damit auch die Armen und Schwachen in dieser Welt eine Lebenschance haben und sich selber auch helfen können. Man kann beispielsweise Macht teilen, damit dann auch internationale Regelungen zustande kommen, die allen Menschen ein Leben nach Gottes Willen möglich machen. Also, Johannes fordert auf, tut Buße, kehrt um, bringt Früchte, die der Buße würdig sind. Welche Früchte? Ich will das nochmal zusammenfassen, Ehrfurcht vor Gott. Und dazu ist vielleicht notwendig, dass wir herabsteigen vom Stuhl des Richters über Gott. Denn nicht wir sind die Richter über Gottes Wege, sondern er ist Richter über unsere Wege. Frucht also der Ehrfurcht vor Gott. Zweitens, Frucht eines erneuerten Verhältnisses zu unseren Mitmenschen. Paulus schreibt im Galaterbrief sehr ausführlich etwas über diese Früchte. Das sind Früchte des Geistes, Liebe, Freude, Langmut. Und es gibt ein schönes Gebet, das Franz von Assisi zugeschrieben wird. Da wird das noch sehr viel deutlicher gesagt, worin die Früchte des Geistes bestehen. Sie bestehen darin, dass wir zum Werkzeug des Friedens werden. Dass wir Liebe üben, wo man hasst. Dass wir verzeihen, wo man sich beleidigt, dass man verbindet, wo Streit ist, Hoffnung weckt, wo Verzweiflung quält, dass wir ein Licht anzünden können, wo die Finsternis regiert und dass wir Freude bringen, wo der Kummer wohnt. Wir kennen diese Worte, Früchte des Geistes, Früchte der Buße, Früchte der Umkehr. Und Es gibt auch die Frucht eines bewussten Lebensstils, der den heutigen Bedingungen in einer globalen Welt verantwortbar ist, den wir verantworten können. Das muss jeder selber überlegen, was das ist. Also drei Möglichkeiten, drei Korrekturen, zu denen wir herausgefordert sind, und drei Früchte: Ehrfurcht vor Gott, Frucht eines erneuerten Verhältnisses zu Mitmenschen und Frucht eines bewussten Lebensstils, der verantwortbar ist. Das sind einige Überlegungen zu diesem dritten Kapitel. Und wenn wir jetzt noch Zeit haben, darüber zu sprechen, können wir der Frage nachgehen: Wo sehe ich mich durch das Wort Gottes herausgefordert? Wovon muss ich umkehren? Ich will nicht von Bekehrung sprechen. Wir alle verstehen uns als gläubige Christen, sonst wären wir nicht hier. Aber gibt es vielleicht etwas, wovon wir auch umkehren müssen? Eine Umkehr, zu der uns Gottes Wort herausfordert. Das wird für jeden irgendwas anderes sein. Ich kann dazu anregen, darüber nachzudenken. Das wäre das Erste. Also, wo sehe ich mich durch Gottes Wort herausgefordert? Wovon muss ich umkehren? Und wenn uns da jetzt heute nichts einfällt, wir können ja darum bitten, dass Gott uns die Augen dafür öffnet. Und zweitens: Wie können die Früchte der Buße wachsen? Die Früchte der Buße, so wird es hier formuliert, bringt Früchte, die der Buße gemäß sind, der Früchte würdig sind. Wie können die Früchte der Buße wachsen? Was befördert denn das Wachstum, diese Früchte der Buße? So viel. Danke.